Deutschlandfunk.
Erbschaften oder reich heiraten, das ist der beste oder der leichteste Weg, um an Vermögen zu kommen.
Das sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Heirate reich, angelt euch einen Erben oder eine Erbin. Sowas stand früher in der Bunten oder in der Gala. Heute steht es im Magazin The Economist. Reich heiraten bringt oft mehr, als sich anzustrengen. Mal abgesehen davon, dass ohnehin nicht jeder heiraten will, auch noch reich heiraten? Euer Ernst?
Es wird eben immer deutlicher, dass die Stellung, die man in seinem Leben einnimmt, also dass das nur zu einem kleineren Teil durch eigene Arbeit gewährleistet wird, sondern zu einem immer größeren Teil dadurch, wie viel Vermögen man erbt oder eben auch nicht erbt.
Das hier sagt der Historiker Jürgen Dinkel. Willkommen in der Welt der britischen Schriftstellerin Jane Austen. In ihrem berühmtesten Roman Pride and Prejudice freut sich eine gewisse Mrs. Bennet wie Bolle, dass der reiche Erbe, Mr. Bingley, eine ihrer Töchter heiraten will.
A single man of large fortune, 4,000 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls.
Das ist gut 200 Jahre her und soll aktuell sein wie nie? Gerade wird so viel Geld vererbt wie noch nie in der Geschichte, in allen reichen Staaten der Welt. Allein in Deutschland, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dreimal so viel wie in den 1960er Jahren. Wir sind wieder zurück in einer Erbengesellschaft. Aber über Geld redet man nicht, oder? Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da. Nur vielleicht anders.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich. Vor 120 Jahren war es in Deutschland um die Erben nicht so still. Da wurde in Deutschland so richtig heftig darüber gestritten, wie viel Steuern sie bezahlen sollen, erzählt der Leipziger Historiker Jürgen Dinkel.
Die Debatte, die dort entsteht, die kann man sich in ihrer Intensität, in ihrer Radikalität, glaube ich, nur noch sehr schwer vorstellen. Das war viel radikaler von den einzelnen Vorschlägen her als alles, was wir heute hören. Es ging um die Frage, wie soll die Gesellschaft aussehen, die wir uns eigentlich wünschen?
Das ist doch auch heute die Frage. Ist doch klar, dass Eltern etwas an ihre Kinder vererben wollen. Aber was macht es mit einer Gesellschaft, wenn die reichsten 10% in Deutschland inzwischen mehr besitzen als die Hälfte des Vermögens? Ein Geldsegen, für den sie selbst oft keinen Finger krumm gemacht haben.
Ungefähr 2/3 des gesamten privaten Vermögens in Deutschland wurde nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, sondern geerbt. 2/3. Tendenz steigend.
Sagt Marcel Fratscher, der Chef vom DIW. Nach dem Motto, willkommen in der Spermalotterie. So heftig drückt es die deutsche Politologin Martina Linatas aus, die viel zur Verteilung von Vermögen geforscht hat.
Dass es zunehmend darauf ankommt und die Tendenz ist wirklich auch steigend. In was für eine Familie werde ich geboren? Hatte ich Glück in der Spermalotterie, ja oder nein?
In den vergangenen Jahren sind die Geld- und Immobilienvermögen viel stärker gestiegen als die Einkommen aus Arbeit.
Heute Morgen um 9:45. Erstmals in seiner Geschichte knackt der DAX die 20.000er-Marke, trotz der aktuell lahmenden Wirtschaft in Deutschland.
Die Hauspreise in Deutschland sind seit 15 Jahren explodiert.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Schön, dass Peter Fox ein Haus am See hat. Aber mehr als die Hälfte der Deutschen besitzt weder Haus noch Wohnung. Und viele auch keine Aktien. Sie haben von den Wertzuwächsen dort gar nichts. Und sie erben auch oft gar nichts.
Wir haben ungefähr 1/3 der Menschen in Deutschland, die keine Ersparnisse haben und die auch nicht erben werden. Wir haben sehr viele, die keinerlei Vermögenswerte haben.
Beim Erben schaut jeder Dritte also nur zu. Bei den Ostdeutschen ist die Lage noch schlechter. Das hat vor 4 Jahren Carsten Schneider gesagt, der damalige Ostbeauftragte der Bundesregierung. Heute ist er Bundesumweltminister.
Die Vermögensfrage wird ungleich bleiben, weil, muss nur hier, wir sind in Halle. Wenn Sie ins Grundbuch schauen der Stadt Halle, werden Sie wenig ostdeutsche Eigentümer finden. Die meisten sind aus den 90ern heraus Vermögende aus Westdeutschland.
Schaffe, spare, Häusle baue.
Im Westen wohnen mehr im Eigentum, weil das über weite Strecken der Bundesrepublik erschwinglich war. Zum Beispiel 1973.
Die Bausparkassen haben alle Hände voll zu tun, den Wunsch des Kollektivs nach Grundbesitz zu erfüllen. Und dieser Besitz, so war es wenigstens in der Vergangenheit, steigert laufend seinen Wert.
Klingt damals nach einer guten Nummer für viele, zumindest im Westen. Aber heute heißt es oft sogar für Gutverdiener, ob im Osten oder im Westen, egal wie sehr sie sich anstrengen, ohne Geldspritze der Eltern können sich viele in gefragten Städten kein Haus kaufen. Auch nicht Nicole und Sebastian aus München.
Das ist halt so dieses, was einen dann so frustriert, dass man sich das einfach nicht leisten kann.
Obwohl man quasi anständige oder gute Jobs hat.
Die Autorin Julia Friedrichs hat schon vor 10 Jahren die einfache Frage gestellt.
Was machen die Nichterben in der Demokratie?
Sie hat ein Buch über sehr reiche Erbinnen und Erben geschrieben.
Soziologen sagen, in so Gesellschaften, in denen die Ungleichheit so massiv ist, steigt die Tendenz, dass die abgehängt sind, nach einfachen Antworten suchen, Sündenböcke suchen, also dass die Ablehnung Fremden gegenüber wächst.
Apropos einfache Antworten. Die einfachste Antwort auf die soziale Kluft wäre, reiche Erben stärker zur Kasse zu bitten.
Den Vorschlag, den ich machen würde, 20% Flat Tax, 20% Besteuerung von Erbschaften, wenn es über einen Freibetrag hinausgeht, ist ja eigentlich extrem gering. Sie zahlen auf ihr Arbeitseinkommen bis zu 45% Einkommensteuer. Wieso soll dann auf eine Erbschaft, wo sie gar nichts zu beigetragen haben, dann nur einen Steuersatz von 20% betreffen?
Ja, wieso nur? Laut OECD zahlen Erben im Schnitt in Deutschland nur, Achtung, 3% Erbschaftssteuern.
Es gibt kaum ein Land der Welt, das Arbeit stärker und gleichzeitig Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und dazu gehören eben auch die Erbschaften.
Warum so wenig? Die Erbschaftssteuersätze liegen hierzulande eigentlich zwischen 7% und 50%. Aber es gibt hohe Freibeträge für Privatpersonen und riesige Ausnahmen für Betriebsvermögen.
In Deutschland haben wir eine riesige Unwucht in der Hinsicht, dass Menschen, die sehr große Erbschaften haben von mehreren Millionen oder 100 Millionen Euro, häufig gar keine Erbschaftssteuer zahlen, weil es ein Unternehmen ist, das sie erben, da eben sehr großzügige Ausnahmen sind, dass das also nicht besteuert wird. Menschen mit geringeren Erbschaften, die auch Steuern zahlen, zahlen zum Teil prozentual das Doppelte bis Dreifache im Vergleich zu dem, was sehr große Erbschaften zahlen.
Das sagt nicht nur Marcel Fratscher vom DIW, auch andere Wirtschaftsforscher fragen, ob das eigentlich gerecht ist, zum Beispiel das ZEW. Ob man, Zitat, noch von einer fairen Lastenverteilung sprechen kann, wenn teils extrem hohe Erbschaften und Schenkungen von Betriebsvermögen ganz von der Besteuerung befreit werden. Genau da wollte der damalige Finanzminister Peer Steinbrück von der SPD vor 17 Jahren ran.
Oma, ihr kleines Häuschen bleibt steuerfrei, auch wenn es frisch renoviert ist. Aber Oma, ihre Villa mit Park- und Seezugang wird einen höheren Beitrag leisten. Das ist Absicht. Das halte ich auch für gerechtfertigt.
Klang damals gut. Praktisch aber finden sich bis heute oft Hintertüren für die Erbinnen und Erben von Villa mit Park- und Seezugang. Immerhin dürfen Erbinnen und Erben seit 2016 nicht mehr ihre Gemäldesammlungen, Oldtimer und Yachten an ihre Unternehmen übertragen. Also Luxus als Unternehmenseigentum deklarieren. Aber erheblichen Spielraum zur Steuervermeidung finden sie immer noch.
Zumal auch viel Missbrauch betrieben wird, also privates Vermögen mit ins Unternehmen reingegeben wird, was dann als Unternehmenseigentum gilt, was dann komplett steuerfrei geht.
Das kritisieren auch reiche Erbinnen und Erben selbst. Zum Beispiel Marlene Engelhorn, die Ur-Ur-Urenkelin des BASF-Gründers.
Die Menschen, die wirklich viel erben, für die wird das quasi eine willkürliche Frage, so habe ich denn Lust, Erbschaftssteuer zu zahlen oder nicht? Und da kommt mein absolutes deutsches Lieblingswort ins Spiel. Gut zu hören, das heißt Verschonungsbedarfsprüfung. Und das ist nichts anderes als eine Art und Weise, wie reiche Menschen sich arm rechnen können.
Außer der Tax-as-Now-Bewegung vieler junger Erben sind es die Partei Die Linke und in Teilen die Grünen, die Superreiche mit der Erbschaftssteuer packen wollen. Oder hier 2023 Philipp Thürmer, Chef der SPD-Jugend Jusos.
In diesem Land gibt es 226 MilliardärInnen. Und 2,9 Millionen arme Kinder. Beides hängt doch zusammen. Verteilt endlich um. Tax the fucking rich.
Moment mal, ist es nicht zu einfach gedacht? Viele Erbinnen und Erben trinken ja nicht den ganzen Tag Shampoos. Sie leiten Unternehmen, sie erhalten Arbeitsplätze.
Aber niemand sagt, dass die Kinder jetzt wirklich die besten Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die das Unternehmen am besten weiterführen können. Und nicht durch Zufall heißt es ja, die erste Generation baut auf, die zweite hält es und die dritte richtet es zugrunde oder baut es ab oder verkauft es.
Naja, das ist jetzt sehr zugespitzt. Aber ein Körnchen Wahrheit steckt da vielleicht drin. Das hat auch Julia Friedrichs bei ihren Recherchen festgestellt.
Ich glaube, dass es die Gesellschaft lähmt, dass es sie weniger dynamisch macht. Wir wissen aus Studien, dass Erben auch das Geld weniger produktiv einsetzen, weil sie oft Angst haben, es zu versemmeln, diesen Reichtum, dass sie sehr mit dem Statuserhalt beschäftigt sind und nicht wie Leute, die was neu aufbauen, mit dem was tun, was schaffen, was machen mit dem Geld.
Viele sagen also, die Erbschaftssteuer gehört reformiert. Wirtschaftsinstitute wie ZEW und DIW. Der Bundesfinanzhof, ein Gericht ebenfalls. Begründung: Die Erbschaftssteuer ist mit dem Gebot der Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen unvereinbar. Dass die Erbschaftssteuer reformiert werden muss, das hat sogar das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach angemahnt. Aber auch nach der letzten Reform 2016 ist klar, 99% der Firmenerben bleiben von der Steuer verschont. Warum?
Die politische Mehrheit würde sicherlich sich nicht trauen, auch wenn sie privat hinter verschlossenen Türen sagen, ja, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Aber sie haben dann den politischen Mut nicht, weil sie befürchten, dadurch viel Gegenwind der mächtigen Lobbys zu bekommen.
Mächtige Lobbys. Damit meint er, das kurz vorweg, Familienunternehmen. Aber das ist nichts Neues. Große, mächtige Familien, die haben ja schon immer, so gut es geht, dafür gesorgt, dass das Geld in der Familie bleibt. Auch vor 150 Jahren. Es ist die Zeit von Otto von Bismarck. Deutschland bestand bis dahin, bis 1871, aus hunderten freien Städten, Königreichen und Fürstentümern.
Zum Teil gelten in einzelnen Dörfern unterschiedliche Erbrechte, je nachdem, auf welcher Straßenseite man wohnt.
Aber nach dem Krieg gegen Frankreich soll alles eins werden. Ein deutsches Reich. Und das braucht Geld. Vielleicht von den Adligen? Die wehren sich und sagen: Finger weg vom Erbe, das gehört der Familie. Die anderen sagen: Her mit dem Erbe, der Staat hat ein Recht darauf. Das ist damals das Gegenargument der Linksliberalen, der Sozialdemokraten, der Sozialisten. Herauskommt 1906 nach jahrelanger heftiger Diskussion ein Kompromiss. Der Staat kassiert jetzt Erbschaftssteuern. Das war neu. Kabarettisten wie Otto Reuter rufen die imaginierte Erbtante aus Südamerika zum Sterben auf. Für Deutschland.
Die Erbschaftssteuer kommt, wie viel genannte. Könnt ich was erben, gerne zahl ich da. Da fällt mir ein, ich hab ne alte Tante. Die Dame wohnt in Südamerika. Von der muss ich was erben. Die muss für Deutschland sterben. Stirbt sie nicht bald.
Tja, so sah es aus. Nur beim Erben von der Tante fallen Steuern an. Ehegatten und Kinder sind dagegen auch 1906 schon von der Erbschaftssteuer befreit. Damit fallen 80% der Erbschaften für die Steuer aus. Das also war die erste deutsche Erbschaftssteuer. Wohl eher ein Erbschaftssteuerchen, oder?
Diese frühe Erbschaftssteuer hat auch gar keine Vermögensumverteilung bewirkt.
Aber sie wandert in die Kriegskasse.
Es ging vor allem darum, die Expansionspolitik des Kaiserreichs, die imperiale Politik, mitzufinanzieren.
Erbschaftssteuern werden immer mal wieder eingeführt, um Kriege zu bezahlen.
Das große Experimentieren mit dem Erbrecht als Instrument zur Vermögensumverteilung beginnt im Ersten Weltkrieg. Und in den Jahren danach. Einmal gibt es die Debatte der Kriegsgewinner. Also wer profitiert eigentlich vom Krieg? Also es gibt seit 1913 das Jahrbuch der Millionäre. Und 1913 in der ersten Auflage ist Bertha Krupp die reichste Person Deutschlands. Das heißt, da verkoppelt sich ein allgemeines Unbehagen oder eine allgemeine Kritik an Vermögensungleichheiten mit einer Kritik an denjenigen, die während des Krieges, wo Millionen von Menschen auch sterben oder schwer verletzt zurückkommen, auch noch verdient haben.
1919 verschärfen die Sozialdemokraten deswegen die Erbschaftssteuer und geben 1922 aber direkt wieder klein bei. Vermögende müssen nur noch halb so viel zahlen, Ehepartner gar nichts mehr. Aber warum lebte die Erbschaftssteuer in Deutschland nie wieder richtig auf, auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg? Das Geld hätte man doch nach 1945 gut gebrauchen können.
Groß sind die Zerstörungen, die dieser unselige Krieg verursacht hat. Städte und Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht und haben ihr schönes, altgewohntes Bild verloren.
Die Bundesrepublik brauchte viel Geld für die vertriebenen, heimatlosen Ausgebombten. Warum keine Erbschaftssteuer?
Na, die Erfahrung der 50er bis 70er Jahre war ja so, dass nach dem Krieg fast alle Vermögenswerte zerstört waren und dass alle neu anfangen mussten. Und das hieß, am Anfang gab es wenig Vermögen, aber auch wenig Erbschaften, weil es gab gar nicht so viel zu vererben.
Stimmt, aber nicht ganz. Etwa 3 Millionen Westdeutsche hatten im Zweiten Weltkrieg erhebliche Vermögen gerettet. Sie müssen ab 1952 die Hälfte ihres Vermögens abgeben, zeitlich gestreckt über 30 Jahre. Das heißt, wer damals ein Haus besitzt, das 100.000 Mark wert ist, muss bis Ende 1978 50.000 Mark bezahlen.
Die Marienburg bei Hildesheim, der Sitz des Herzogs Ernst August von Braunschweig-Lüneburg. Der Herzog musste einen erheblichen Teil seines Kunstbesitzes versteigern lassen, um seinen Beitrag zum Lastenausgleich leisten zu können.
Mit dem Wirtschaftswunder der 50er, 60er und 70er Jahre konnten sich erstmals auch Menschen aus der Arbeiterschicht ein bescheidenes Vermögen aufbauen, kleine Eigenheime kaufen. Auf dieser Welle reiten die Bausparkassen, 1973 zum Beispiel.
Darf ich mal durch? Möchte schnell noch meinen Wüstenrot-Bausparvertrag abschließen. Wird ja auch höchste Zeit.
Gehen Sie am besten gleich zu Wüstenrot, Deutschlands größte Bausparkasse.
Das heißt, bis in die 70er Jahre war 80% des Vermögens in Deutschland durch die eigene Hände erarbeitet und nur 20-25% durch Erbschaften.
Dazu trug auch die Bildungsoffensive unter Kanzler Willy Brandt bei. Zweiter Bildungsweg, Arbeiterkinder sollten Abi machen können. Damit mehr Menschen sich hocharbeiten können, werden in den 60er Jahren Hochschulen gebaut. Aufstiegschancen für alle also. Heißt, dann können wir die Reichen reich sein lassen? Eine höhere Erbschaftssteuer ohne Ausnahme für die Reichen hat in Deutschland danach jedenfalls nie mehr eine Chance. Auch nach der Wiedervereinigung nicht. Dabei wäre die Wiedervereinigung ein sehr guter Anlass gewesen, über die Ungerechtigkeit des Erbens nachzudenken. Denn die meisten Ostdeutschen erben erstmal nichts. Aber so richtig interessiert das damals keinen, erinnert sich Jürgen Dinkel.
Die BDS und die Grünen bringen Vorschläge ein, auch die Wiedervereinigung oder die Transformation durch eine Reform der Erbschafts- und Vermögenssteuer zu finanzieren. Das sind beides aber Randpositionen, die überhaupt keine Mehrheiten finden.
Warum nicht? Schon in den späten 70ern und in den frühen 80ern gibt es eine starke politische Bewegung weltweit, die findet, dass sich Leistung wieder lohnen soll, dass die Steuern runter sollen, dass insgesamt weniger umverteilt werden soll. In den USA und in vielen anderen Ländern werden die Erbschaftssteuern bis in die 1990er, 2000er Jahre gesenkt.
Also der internationale Trend geht sogar noch stärker in eine andere Richtung, nämlich viele Länder schaffen ihre Erbschaftssteuer komplett ab oder reduzieren sie massiv.
Deutschland macht auf seine Weise mit bei diesem Trend. In die Erbschaftssteuer werden hohe Freibeträge eingebaut. Und die Vermögenssteuer, die wird 1997 de facto ausgesetzt. An die Erbschaftssteuer gehen die Regierungen in Deutschland nur noch dann ran, wenn sich das Bundesverfassungsgericht meldet und sagt, ihr müsst da was ändern. Zum Beispiel 2008.
Die Reform der Erbschaftssteuer hat den Bundestag passiert. Danach entfällt die Steuer auf Familienbetriebe, wenn Erben diese 10 Jahre lang weiterführen und die Arbeitsplätze erhalten. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Neuregelung verlangt.
Die Privilegien für Unternehmenserben, die bleiben. Peer Steinbrück, damals für die SPD Finanzminister in der Großen Koalition, der vorher noch die Erben reicher Villenbesitzer mit Seegrundstück besteuern wollte, Steinbrück ist jetzt sehr stolz darauf, dass er Unternehmenserben besser stellt.
Diese Erbschaftssteuernovelle gibt ein Steuerprivileg. Und sie gibt etwas, was es bisher so nicht gegeben hat. Nämlich, sie stellt 85% der Vererbung des betrieblichen Vermögens nach einer Stundung von 10 Jahren steuerfrei.
Warum treiben selbst Regierungen mit SPD-Beteiligung keine Steuer mehr voran, die große Erbschaften belasten würde? Teil 1 der Antwort? Weil die meisten weiterhin daran glauben, dass man sich hocharbeiten kann, vermutet Jürgen Dinkel. Stichwort Wirtschaftswunder.
Viele Menschen haben in den 1950er, 60er, 70er Jahren die Erfahrung machen können, dass es ihnen durch harte Arbeit am Ende ihres Lebens besser geht als davor. Und die Vorstellung, dass es so etwas wie Leistungsgerechtigkeit gibt, die war, glaube ich, für große Teile der Bevölkerung und auch der SPD überzeugend.
Teil 2 der Antwort gibt der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher.
Das ist vor allem das Resultat von einer sehr effektiven Lobbyarbeit, vor allem von Familienunternehmen, vor allem von Hochvermögenden, die keine Erbschaftssteuer zahlen wollen.
Unternehmer wie Werner Sennebogen, das ist ein Maschinenbauer aus Bayern, die haben bislang noch bei allen Regierungen ein offenes Ohr gefunden. Hier zum Beispiel 2008 vor der Erbschaftssteuerreform damals.
Wenn nachträglich die Erbschaftssteuer fällig wird, dann führt das in der Regel zwangsweise zum Konkurs, zur persönlichen Insolvenz des Unternehmers, des Erben. Und dieses Risiko werden viele dann einfach scheuen, die Unternehmen verkaufen, die Betriebe schließen.
Das klingt plausibel. Die Erbschaftssteuer soll Unternehmen nicht in die Knie zwingen. Nur, wäre das denn so oft der Fall? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dafür keine Belege gefunden. Und auch der Historiker Jürgen Dinkel nicht.
Das Argument ist sehr alt. Mir ist aber kein einziges Beispiel bekannt, wo ein Unternehmen aufgrund der Erbschaftssteuer bankrott gegangen wäre oder sich hätte auflösen müssen. Also das halte ich größtenteils für einen Mythos, der vorgebracht wird, um sich eben gegen die Besteuerung zu wehren.
Dass kaum jemand pleite gegangen ist, das kann natürlich auch an den Ausnahmen liegen. Aber in anderen Ländern gibt's die auch nicht, meint Marcel Frotscher.
Aber auch das Beispiel anderer Länder zeigt, die eben keine solchen Ausnahmen für Unternehmen bei Vererbungsfällen haben, dass man Erbschaftssteuer so gestalten kann, dass kein Unternehmen pleite geht.
Es bleibt aber bei vielen hängen, Erbschaftssteuern sind bedrohlich. Die Regeln, die Steuersätze, die Ausnahmen, das ist alles kompliziert. Die wenigsten blicken durch.
Deshalb haben viele im Hinterkopf, oh, wenn ich jetzt hier von meinen Eltern auch nur ein wenig erbe, vielleicht ein paar tausend Euro oder vielleicht sogar ein kleines Häuschen, dann muss ich davon noch einen Teil abgeben. Also da ist ganz viel Nichtwissen dabei.
Deshalb suchen auch viele Rat, hier in einer Radiosendung von SWR 4 im Mai 2025.
Mein Name ist Gudrun und ich habe das Anliegen, also es geht um meine Mutter, da ist ein Haus da, wir sind zwei Kinder und eventuell noch ein kleines Vermögen. Jetzt weiß ich nicht, was würden Sie denn empfehlen, dass man so wenig wie möglich Steuer zahlt?
Also es geht um Erbschaftssteuer.
Genau.
Da sind natürlich ganz ordentliche Freibeträge pro Kind 400.000 Euro. Wenn man die nicht erreicht, ist das ja unproblematisch, dann fällt eben keine Steuer an.
Sagt Marcel Frotscher auch.
Die Freibeträge sind in Deutschland extrem großzügig. Als Kind können Sie 400.000 Euro steuerfrei von jedem Elternteil erben. Das Häuschen der Eltern, 800.000 Euro, wäre steuerfrei.
Von einer Erbschaftssteuerreform für große Vermögen hätten die allermeisten also gar keine Nachteile. Trotzdem lehnen die Deutschen die Erbschaftssteuer in Umfragen ab. Immer wieder. Vielleicht auch, weil sie die Vorteile nicht sehen, die dann entstehen könnten.
Und da brauchen wir Aufklärung, zu sagen, wir könnten Arbeit viel weniger stark besteuern. Wir könnten die Abgaben viel stärker reduzieren, wenn wir die großen Vermögen stärker mit zur Kasse bitten würden. Und dann, glaube ich, würde das Bild ganz anders aussehen.
Niedrigere Lohnsteuern wären vielleicht drin. Marcel Fratscher glaubt aber nicht daran, dass sich politisch jemand an die Vermögenden rantraut.
Ich bin pessimistisch. Es gab schon mal eine Reform vor knapp 10 Jahren, wo aber nicht wirklich in der Substanz viel geändert wurde. Das ist so fest verankert. Die Lobby ist so erfolgreich, dass eben auch die Mehrheit der Deutschen denkt, eine Erbschaftssteuer ist per se ungerecht. Das wollen wir nicht. Daher ist es auch politisch in der Demokratie eigentlich kaum möglich, eine große Reform zu machen.
Einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftsprofs hat sich damit abgefunden, dass sich da nichts tun wird in den nächsten Jahren. Auch der Historiker Jürgen Dinkel sieht da wenig Bewegung.
Wir sind noch weit davon entfernt, dieses Thema in der Radikalität und Intensität zu diskutieren, wie wir es im 19. Jahrhundert sehen können.
Eine hohe Erbschaftssteuer oder auch eine hohe Vermögensabgabe hatte bei uns nur nach ganz großen historischen Brüchen eine Chance. Da, wo die Welt auf dem Kopf stand. Also sind Alternativen zur Erbschaftssteuer im Moment wohl realistischer. Grund und Boden besteuern zum Beispiel, statt das ganze Erbe.
Viele Hochvermögende in Deutschland machen das bereits, dass sie ihren Lebenssitz oder auch Firmensitz in ein anderes Land verlagern, um dann eben Steuern und Erbschaftssteuern sparen zu können. Die meisten Länder fokussieren sich auf die Besteuerung von Grund und Boden, von Immobilien, weil dieses Vermögen offensichtlich nicht weglaufen kann, nicht das Land verlassen kann. Bei uns heißt es Grundsteuer, darüber eben Vermögen zu besteuern.
Und Wohneigentum fördern und bessere Bildung für alle. Dadurch könnten auch junge Menschen wieder ein wenig Wohlstand aus eigener Kraft aufbauen. Ganz ohne Erbe, ganz ohne gekonnt heiraten und ganz ohne die Bank von Mama und Papa. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das war Crashkurs, Wirtschaft trifft Geschichte. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Barner, Benjamin Hammer und Dorothee Holz. Produktion Uwe Bräunig. Autorin dieser Folge war ich, Sandra Pfister. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst, damit uns andere leichter finden können. Und schreibt uns, welche Themen euch interessieren, an crashkurs@deutschlandfunk.de. Tschüss.